Möchtest du nach Hause? Lautet der Titel der Predigt heute. Und dazu haben wir einen wunderbaren Bibeltext. Es sind mehrere Texte, es sind 4, 5 Verse. Und zwar aus Offenbarung 21. Offenbarung 21. Offenbarung 21, und dort die geliebten Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen einem, wenn ein Mensch sagt, das ist gewiss, das ist sicher, und zwischen dem, wenn Gott sagt, das ist gewiss und das ist sicher, kennt ihr den Unterschied? Das, was Gott sagt, ist wirklich gewiss und sicher. Bei Menschen können wir es nicht wissen, aber bei Gott ist es so. Und er zeigt dem Johannes im Bild die neue Erde, das neue Jerusalem. Er zeigt ihm die Herrlichkeit und dann sagt er am Schluss, nicht, dass Johannes etwa denkt, ja, wie schön das ist und ach, was habe ich Tolles erlebt. Er sagt, nein, Johannes, nicht nur du sollst das wissen. Schreibe es auf. Denn das, was du jetzt gesehen hast und was ich dir gezeigt habe, das ist wahrhaftig und es ist gewiss. So wird es kommen, damit es alle erfahren, jeder Mensch. Möchtest du nach Hause? Folgenden Artikel fand ich bei Planet Wissen, ARD, von Juni 2016. Das schmerzliche Vermissen der Heimat hat eine lange Geschichte. Der früheste schriftliche Beleg von Heimweh stammt aus einem Luzerner Schriftstück. Darin heißt es, 1569, ein Mann sei gestorben von Heimweh. In der darauffolgenden Zeit berichteten medizinische Abhandlungen über das merkwürdige Leiden von Schweizer Soldaten, die außer Landes stationiert waren. Die Soldaten wurden schwermütig und es kam immer häufiger zur Fahnenflucht. Weiß jemand nicht, was Fahnenflucht ist? Fahnenflucht ist bekannt. Tschüss, ich mache nicht mehr mit, abhauen. Ja, im Wehrdienst. So wurde ihnen unter Androhung schwerer Strafen verboten, Lieder aus der Heimat zu singen, vor allem den Kuhreigen, ein damals bekanntes Volkslied. Er soll oft die Erkrankung ausgelöst und Fahnenflucht verursacht haben. Die Diagnose lautete Heimwehkrankheit, auch Schweizer Krankheit genannt. Heimweh galt als tödlich. Heilung brachte nur die Rückkehr in die Heimat. Es dauerte dann aber nicht mehr lange, bis Heimweh in den Bereich der Normalpsychologie rückte. Spätestens seit der Erklärung des Psychologen Karl Mabe im Jahr 1925 gilt es als ein ganz normales Verhalten bestimmter, auch völlig gesunder Personen, das an bestimmte Bedingungen der Umwelt geknüpft ist. Die Verbindung zur Krankheitsdiagnose sieht man dem Wort Heimweh aber immer noch an. Es heißt übrigens im Englischen Homesickness, also Heimkrankheit. Wer kennt das nicht? Heimweh. Wir haben es alle schon einmal gehabt, oder? Die Sehnsucht nach der Heimat. Natürlich hängt es auch davon ab, wie weit man von der Heimat entfernt ist und vor allem wie lange man schon weg ist. Bei manchen Menschen kommt das nach wenigen Tagen schon. Bei manchen dauert es Wochen, Monate oder erst nach Jahren. Aber der niederländische Sozialwissenschaftler Gerd Hofstede hat sich mit den Ursachen und Auswirkungen des Phänomens Heimweh eingehend beschäftigt und kommt dabei zu folgendem Schluss. Zwei simple Sätze. Drei. Zusammenfassend formuliert, kommt es auf die eigene Persönlichkeit an, wie schwach oder stark Heimweh auftritt. Heimweh wird früher oder später jeden Ausgereisten treffen, unabhängig vom Alter und Auslandserfahrung. Das mal so als kleiner Exkurs, Thema Heimweh. Also 1569 wurde es erstmalig urkundlich oder schriftlich erwähnt in einem Luzerner Schriftstück. Und da stand drin, ein Mann starb vor Heimweh. Wir befinden uns circa 600 Jahre vor Christus. Die Hebräer sind in Gefangenschaft, weggeführt nach Babel. Viele Jahre ermahnte und warnte Gott sie durch seinen Knechten und Propheten Jeremia. Er rief sie zur Umkehr, zur Buße und zur Bekehrung. Doch sie lachten über Jeremia, verspotteten ihn, schlugen ihn, sperrten ihn ein und wollten ihn sogar töten. Hätte Gott nicht über Jeremia gewacht, wäre er schon längst umgebracht worden. Doch am Anfang seines Dienstes gab Gott Jeremia eine Verheißung. Er sagte in Jeremia 1, Vers 8, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Wir sehen hier Jerusalem in Flammen, die Chaldäer und die Babylonier führen Israel, führen die Hebräer weg aus Jerusalem. Das Volk war widerspenstig, ungehorsam, abtrünnig. Sie hörten lieber auf Propheten, die ihnen Lügen und Märchen erzählten, die ihnen Friede, es ist keine Gefahr, verkündeten und all die Worte zum Volk redeten, nach denen ihnen die Ohren juckten. Alle Versuche Jeremias, das Volk Gottes zur Reue und zur Umkehr zu bewegen, scheiterten, bis der Herr ihre Gnadenzeit beendete. So kam Nebukadnezar und führte Israel hinfort in ein fernes Land. Ein Land, deren Sprache sie nicht kannten, deren Kultur sie nicht kannten, deren Sitten, Bräuche, Traditionen sie auch nicht kannten, ein völlig fremdes Land. Und jetzt schaut, wie es den Hebräern dort erging. Im Psalm 137 finden wir was Hochinteressantes. Psalm 137, die Verse 1 und 2. An den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. So stelle ich es mir vor. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf, saßen an den Strömen Babels und weinten, wenn wir an Zion, also an Jerusalem, gedachten, an unsere Heimat. Wie würdet ihr die Situation der Israeliten beschreiben? Was hatten sie? Heimweh. Sie hatten Heimweh. Was sonst? Sie saßen an den Strömen Babels und weinten. Warum? Weil sie an ihre Heimat dachten. Denn die Bibel sagt, wir weinten, wenn wir an Zion gedachten. Das war ihre Heimat. Der Tempel von Jerusalem, das war Jerusalem. Ihnen wurde plötzlich bewusst, was sie alles verloren hatten. Und noch viel schlimmer, es wäre vermeidbar gewesen. Der Herr hatte alles getan, um sie davor zu bewahren, doch vergebens, sie wollten nicht. Nun war es zu spät. Das Heimweh lähmte sie nahezu. Die Sehnsucht nach Jerusalem, nach dem Tempel, nach den Gassen Judas, wo sie abends vor ihren Häusern saßen, miteinander Gemeinschaft hatten, alles verspielt. Die schöne, gesegnete Zeit mit dem Herrn, alles verspielt. Hast du heute auch Heimweh? Vielleicht denkst du, was ist das jetzt für eine komische Frage? Ich bin doch zu Hause. Bist du wirklich zu Hause? Ein Sprichwort sagt, zu Hause ist da, wo man sich wohlfühlt. Habt ihr alle schon mal gehört wahrscheinlich. Wo fühlst du dich wohl? Und an dieser Stelle möchte ich den Begriff Heimat ein bisschen ausweiten. Nicht bezogen auf einen Ort, in dem wir wohnen, ein Land oder ein Kontinent. Ich möchte den Begriff Heimat in zwei Kategorien einteilen. Einmal Erde und einmal Himmel. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als unseren Retter. Wo fühlst du dich wohl? Wo möchtest du dein Bürgerrecht haben? Hier oder im Himmel? Natürlich ist es einfach zu sagen, im Himmel, ist doch logisch. Doch ihr Lieben, das ist eben doch nicht so einfach. Wir haben uns mit vielen Dingen an diese Welt gebunden. Und eine Sache davon, wir hatten es im letzten Quartal, auch in der Lektion, eine Sache davon ist zum Beispiel der Materialismus. Materialismus ist ein äußerst bösartiges Krebsgeschwür. Je mehr Güter wir uns anhäufen, desto schlimmer wird es mit uns. Sammeln, sammeln, sammeln und nochmals sammeln. Wozu? Wenn ich nur ein Brot am Tag essen kann, warum will ich dann so viel verdienen, dass ich mir 50 kaufen kann? Ich kann doch nur eins essen. Wenn ich nur 2 Flaschen Wasser am Tag trinken kann, warum will ich dann so viel, dass ich mir 100 kaufen kann am Tag, wenn ich wollte? Wozu? Einfach nur, um dieses Gefühl zu haben, ach, ich kann alles haben, was ich will. Ich kann doch eh nicht mehr trinken oder essen. Ein normales Haus reicht, muss es groß und luxuriös sein. Ein normales Auto reicht, muss es gepanzert sein und Hunderttausende kosten. Normale Klamotten reichen, muss es das Teuerste, das Beste sein, was die Welt bietet. Wir sammeln uns Schätze auf dieser Erde und das ist ein eindeutiges Zeichen der Verbundenheit mit dieser Welt. Oft merken wir gar nicht, wie tief wir in dieser Spirale drinstecken. Und warum? Weil es in dieser Welt normal ist. Das Normalste der Welt, nach immer mehr Gütern zu streben, das ist das Krebsgeschwür Materialismus. Meine Frage, wann bist du in dieser Welt angekommen? Wann sagst du, jetzt habe ich genug von allem? Jetzt habe ich genug gesammelt, genug gearbeitet. An dieser Stelle kann ich dir etwas versichern. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Satan wird dafür sorgen, erste Möglichkeit, dass es nie dazu kommt. Dass du bis zu deinem Lebensende auf der Jagd bist und sammelst und sammelst und sammelst und sammelst. In der Angst, es könnte ja passieren, plötzlich ist alles weg, was mache ich dann? Ich muss mehr haben. Es gibt eine Schauspielerin, ihr kennt sie alle, vermute ich, Jodie Foster. Habt ihr schon mal gehört? Oder die meisten werden sie kennen. Die hat mal, das habe ich vor vielen Jahren gehört, in einem Interview gesagt, und sie ist wirklich schwerreich. Ja, gehört zu den Höchsten in Hollywood. Eine schwerreiche Frau. Und sie hat einmal gesagt, sie wacht manchmal nachts schweißgebadet auf, vor Angst, Und sie hat diese Angst, diese tatsächliche Angst, dass sie eines Tages plötzlich ohne nichts dasteht. Alles ist weg. Und das beschäftigt sie ihr ganzes Leben lang. Die weiß gar nicht, wohin mit all ihrem Reichtum, aber das ist ihre Angst, dass plötzlich alles weg ist und sie wacht nachts schweißgebadet auf, hat sie in einem Interview gesagt. Und das passiert ihr oft. Aus Angst, dass alles weg ist. Satan wird dafür sorgen, dass es nie so weit kommt, dass du angekommen bist und sagst, jetzt habe ich genug. Du wirst immer auf der Jagd sein. Wenn aber du sagst, ja, nee, bei mir nicht, also dann gibt es vielleicht noch eine zweite Möglichkeit. Wenn du sagst, ich bin angekommen, ich habe finanziell alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe, dann sei gewiss, dann hat Satan den Mammon zu deinem Gott gemacht. Vielleicht sagst du, ich habe meine Millionen, passt alles, aber dann bist du der Knecht deiner Millionen geworden. Sei gewiss, Satan hat immer einen Weg und ein Ziel mit uns auf dieser Erde. Warum sammeln wir uns Schätze, wo die Motten sie fressen? Hast du Heimweh? Heimweh nach dem neuen Jerusalem? Heimweh nach der neuen Erde? Oder hast du dich auf dieser Erde schon wunderbar gut eingelebt? Gott hat etwas für uns bereitet, von dem Paulus sagt, was noch kein Auge gesehen hat, noch kein Ohr gehört hat, kein Mensch sich vorstellen kann. Ich möchte euch mit euch noch etwas sehr Interessantes anschauen. In dem kurzen Bericht, den wir anfangs gelesen haben, gibt es eine hochinteressante Aussage. Ihr erinnert euch noch an die Geschichte Heimweh mit den Soldaten. Da lesen wir, so wurde ihnen unter Androhung schwerster Strafen verboten, Lieder aus der Heimat zu singen, vor allem den Kuhreigen, ein damals bekanntes Volkslied. Er soll oft die Erkrankung ausgelöst und Fahnenflucht verursacht haben. Die Diagnose lautete Heimwehkrankheit, auch Schweizer Krankheit genannt. Heimweh galt als tödlich. Heilung brachte nur die Rückkehr in die Heimat. Das ist jetzt sehr wichtig, dass wir uns das gut einprägen. Die Soldaten hatten Heimweh. Was taten sie? Um das so ein bisschen zu kompensieren. Sie sangen Lieder aus der Heimat. Was bewirkte das in ihnen? Dass ihre Sehnsucht immer größer, aber auch ein Stück weit gestillt wurde. Aber nur ein Stück weit. Heilung brachte nur die Rückkehr in die Heimat. Und was passierte jetzt, wenn sie Lieder der Heimat sangen? Die Fahnenflucht, die Gefahr der Fahnenflucht stieg massiv an. Und das hatten die leitenden Offiziere erkannt. Und was folgte als Reaktion darauf? Sie verboten ihnen unter schwerster Strafe, Lieder der Heimat zu singen. Jetzt achtet bitte genau. Wir singen doch auch Lieder, nicht wahr? Welche Lieder singen wir gerne? Welche Lieder hören wir gerne? Die Lieder dieser Welt, die in mir die Sehnsucht nach dieser Welt nur noch mehr verstärken, die Sehnsucht nach dieser irdischen Heimat? Oder singen wir die Lieder des Himmels, welche deine Sehnsucht nach der neuen Erde erwecken? Bleiben wir noch einmal kurz bei Psalm 137, von dem uns der Psalmist sagt, dass sie saßen an den Strömen Babylons und weinten, als sie an Zion gedachten. An den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. An den Weiden, die dort hingen, hängten wir unsere Lauten auf. Denn die uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder sängen und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt uns eines von den Zionsliedern. Wisst ihr, was das war? Für die Hebräer? Folter. Warum? Wenn du hinweggeführt bist in Gefangenschaft und du weißt nicht mehr, ob du je zurückkehren wirst, und du singst Lieder der Heimat, du beschäftigst dich mit dem, was dich an deine Heimat erinnert, dann zerbricht es dich innerlich. Weil du weißt, es kann nur noch ein Traum bleiben. Es gibt keine Realität mehr, keine reale Heimat mehr. Ich werde wahrscheinlich nie wieder dahin zurückkommen. Vielleicht mal meine Kinder oder Kindeskinder, aber ich nicht mehr. Und dein Herz wird daran zerbrechen, du wirst zugrunde gehen. Darum forderten ihre Peiniger sie auf, Lieder der Heimat zu singen. Sie wussten genau, dass sie ihnen damit wehtaten. Und wenn wir die letzten Verse weiterlesen in diesem Kapitel, werden wir feststellen, dass es kein freundschaftliches Verhältnis zwischen den Hebräern und den Babyloniern gab. Das hatte sich später geändert im Laufe der Zeit. Doch anfangs können wir sehen, dass die Juden die Babylonier sehr gehasst hatten und sich Rache gewünscht hatten. Die Verse 7 bis 9, da könnt ihr es nachlesen. Was passiert, wenn du die Lieder der Heimat singst? Die noch viel wichtigere Frage ist, welches sind deine Lieder der Heimat? Deine Sehnsucht nach der Heimat wird immer größer, sei es die irdische Heimat, dass du diese Lieder gerne hörst und singst, oder die himmlische Heimat. Welche Lieder möchte der Teufel, dass wir sie singen? Alles Mögliche. Er sagt, du kannst singen, was du willst und hören, was du willst, solange es nicht die Musik des Himmels ist, die Lieder unserer wahren Heimat. Denn das könnte dazu führen, dass wir Heimweh bekommen nach der himmlischen Heimat, nach dem neuen Jerusalem, und dann begehen wir Fahnenflucht. Vor was und vor wem? Vor der Armee und der Herrschaft des Teufels. Wenn ich Lieder der Heimat singe und ich Sehnsucht bekomme nach dem neuen Jerusalem, dann begehe ich Fahnenflucht. Ich verschwinde vom Teufel. Das gefällt ihm gar nicht. Heimweh kann sehr große Auswirkungen auf unser Leben haben. Es gibt zwei Formen von Heimweh. Eine Form davon kann dich zerstören, die andere wird dich aufbauen. Wovon rede ich? Ich möchte euch kurz zwei Beispiele geben. Oder ja, ein Beispiel. Eine Form von Heimweh kann dich zerstören, die andere kann dich aufbauen. Wenn deine Heimat, nehmen wir an, deine Heimat, die meisten von uns werden das ja, für die meisten wird das zutreffen, ist Deutschland. Du bist dort aufgewachsen, du fühlst dich hier wohl, du freust dich deines Lebens und jetzt plötzlich von einem Tag auf den anderen, wie damals im Zweiten Weltkrieg, wirst du in Gefangenschaft weggeschleppt. Und du weißt, dass du sehr wahrscheinlich nie wieder zurückkehren wirst. Dieses Heimweh kann dich zerstören. Es frisst dich innerlich auf, weil du nicht mehr zurück kannst. Die zweite Art von Heimweh, die dich aber nicht auffrisst, sondern im Gegenteil, die dich aufbauen kann. Die gleiche Situation, in Deutschland aufgewachsen, deine Kindheit hier verbracht, du liebst dieses Land. Plötzlich entscheidest du dich, ich wandere aus nach Kanada. Und in Kanada stellst du nach 3 Jahren fest, es tut weh, ich möchte zurück in meine Heimat. Und du kannst jeden Tag, wenn du willst, deine Koffer packen und zurückgehen. Diese Art von Heimweh ist ein wohltuendes Heimweh. Das zerstört dich nicht, es macht dich nicht kaputt, weil du weißt, ich kann jederzeit. Und ihr Lieben, diese Art von Heimweh brauchen wir. Wo wir wissen, wir können ins neue Jerusalem kommen. Die Gewissheit haben wir, wir gehen dahin, wenn Jesus wiederkommt. Nicht, ich sehne mich danach, aber ich werde das neue Jerusalem nie wieder sehen können. Ich werde es nie sehen können. Nein, das wäre traurig. Sondern wir können alles tun, damit wir das neue Jerusalem sehen können. Das ist ein heilsames Heimweh. Es ist ein Warten, eine Hoffnung, eine Freude. Ihr Lieben, lasst uns Gott darum bitten, Heimweh zu bekommen, Heimweh nach dem himmlischen Kanaan. Heimweh nach dem neuen Jerusalem, nach ewiger Gemeinschaft mit Gott, mit unserem Erlöser und all denen, die ihm treu gewesen sind bis zum Tod. Ellen White hatte eine Vision, es war ihre allererste Vision. Das war im Dezember 1844. Da hat Gott ihr gezeigt, dass das Adventvolk auf dem Weg ins himmlische Jerusalem. Sehnst du dich nicht danach, mit Mose und Josua an einem Tisch zu sitzen? Sehnst du dich nicht danach, Abraham zu fragen, wie er sich gefühlt hat, als er Isaak an der Hand nahm und zum Berg Moria ging? Sehnst du dich nicht danach, Jesus darum zu bitten, dir zu beschreiben, wie er sich gefühlt hat in den schwersten Stunden in Gethsemane, um meinet und deinet Willen? Hast du keine Sehnsucht danach, in die Heimat zu kommen? Das war ihre erste Vision. Sie sah das Volk Gottes auf einem schmalen Weg. Matthäus 7. Denn eng ist der Weg und die Pforte, die zum Himmel führen. Und sie sah das Volk Gottes nach Hause gehen. Hast du keine Sehnsucht danach, nach einem Land, wo keine Raketen mehr fliegen, wo kein Blut mehr fließt, wo keine Kinder mehr verhungern, kein Elend mehr ist, gar nichts mehr? Sie sah, dass der Weg anfangs noch recht breit war, aber immer schmaler wurde. Viele, viele, die auf diesem Weg waren, hatten ihr Hab und Gut mit eingepackt auf dem Weg in den Himmel. Doch es wurde immer enger, wo ihr Hab und Gut keinen Platz mehr hatte. Und es wurde so eng, dass sie am Ende sogar ihre letzte Tasche hinwegwerfen mussten. Um das Seil, sagt sie, das Seil war die Hand Jesu, zu fassen, damit sie hinüberkommen auf die Seite des Herrn. In Jesaja 60, Vers 19 bis 20 gibt der Herr uns eine wunderbare Verheißung. Die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag, noch der Mond, der als Leuchte scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und dein Gott zu deinem Glanz. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr verschwinden, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. Dazu kann ich nur Amen sagen. Wie viel Leid und Trauer muss es noch geben? Wie viele Menschen müssen noch sterben? Durch Kriege und Unruhen, Krankheit, Katastrophen, wie lange soll das noch weitergehen? Wir leben hier im Frieden, das ist richtig. Wir bekommen das andere auch mehr oder weniger durch die Nachrichten mit. Es betrifft uns nicht persönlich, heute noch nicht. Und darum geht es leicht an uns vorbei. Doch ihr Lieben, das wird sich alles ändern. Die Gerichte des Herrn werden zunehmen und sie werden immer stärker werden. Die ganze Welt wird davon betroffen sein. Parallel dazu wird auch Satan seinen Teil dazu tun. Er wird immer mehr Hass und immer mehr Kriege schüren, Menschen gegeneinander aufwiegeln, sie verführen, um sein Ziel zu erreichen. Wir leben in der letzten Zeit. Laodicea, die Endzeitgemeinde Gottes. Noch ist Gnadenzeit, doch wie bei Noah endet sie rasch. Die Menschen feierten, sie aßen, sie tranken, sie vergnügten sich, sie lästerten und spotteten über Noah bis zur letzten Sekunde, als der Herr mit seiner eigenen Hand die Tür in der Arche verschloss. Niemand mehr konnte raus, niemand mehr konnte rein. Es war geschehen. Die letzte Warnung Noahs war ausgesprochen. Sein letztes Flehen, sein letzter Appell an die Menschen Buße zu tun, war erbracht worden. Nun wartete das Gericht auf sie. Ja, ihr Lieben, Gericht wartet auf die, die kein Heimweh haben, kein Heimweh nach dem himmlischen Kanaan, sondern ihre ganze Freude, ihren Spaß, ihr Vergnügen, ihren ganzen Lebenssinn hier auf dieser Erde sehen. Möchtest du nach Hause, da wo dein Bürgerrecht ist, da wo deine einzig wahre Heimat ist, da wo Jesus alles vorbereitet hat und wiederkommt, um sein Volk nach Hause zu holen? Achtet mal bitte darauf, was Jesus in Johannes 15 sagt. In Verse 18 bis 19, sie sind uns bekannt. Da sagt er, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und ich habe jetzt eine sehr ernste Frage. Wie kann ein aufrichtiger, echter und treuer Nachfolger Jesu sich in dieser Welt wohlfühlen? Das passt nicht. Jesus sagt, die Welt hat mich vor euch gehasst und sie wird euch auch hassen, weil ihr zu mir gehört. Weil eure Heimat nicht diese Welt ist, weil eure ganze Freude, euer ganzer Lebenssinn, alles, was ihr seid, alles, was ihr habt, gehört Gott. Ihr lebt nun in mir, sagt Jesus, und ich lebe in euch. Und die Welt versteht das nicht, denn die Welt lebt in Satan und Satan in ihnen. Und das sind die zwei Gegensätze, die zwei Dinge, von denen Gott bereits in 1. Mose 3, Vers 15 sagt er, ich will Feindschaft setzen zwischen diesen zwei Dingen. Wie kann sich ein echter Nachfolger Jesu wohlfühlen in dieser Welt? Genauso wenig wie einer, der sich wohlfühlt in dieser Welt, der das Vergnügen, die Partys, die Feste liebt, genauso wenig wohlfühlen wird, wenn er in Christus lebt. Das wird nicht funktionieren. Hebräer 11 sagt uns, dass wir Fremdlinge auf dieser Erde sind. Nur Gäste, die vorübergehend hier weilen, aber die Reise geht weiter. Wir gehören nicht hierher. Doch solange wir hier sind, hat Gott uns einen Auftrag gegeben. Das ist der einzige Grund, warum wir noch hier sind. Nämlich den Menschen das zu sagen, was wir gerade gehört haben, dass unsere Heimat nicht hier ist, sondern dass sie eine bessere Heimat haben können. Dass Jesus einen Platz für sie im Himmel reserviert hat. Was glaubt ihr, wie viel Trauer im Himmel herrschen wird für jeden Platz, der dort leer bleibt? Gott ist Liebe. Er hat Sehnsucht nach dir. Er hat unsere Heimat vorbereitet. Alles steht schon. Und sehr schnell wird es geschehen, dass wir den Erlöser, unseren Erlöser in den Wolken des Himmels kommen sehen werden mit großer Kraft. Und Herrlichkeit. Und er kommt, um sein Volk nach Hause zu holen. Wer ist sein Volk? All diejenigen, die Sehnsucht und Heimweh nach dem Himmel, nach dem neuen himmlischen Kanaan haben. All diejenigen, die die Sünde satt haben, jede Sünde. Und wenn wir von Sünde reden, denken wir oft sehr groß. Ich spreche nicht von korrupten Politikern, von Terroristen, Mördern, Kriegstreibern. So denken wir oft. Ich rede von den einfachen Dingen, von den kleinen Dingen. Wir sind Teil dieser Spirale. Wenn wir sündigen, und sei es noch so gering in unseren Augen, dann gehören wir zu denen, die Satans Werk fördern. Es macht keinen Unterschied, ob du nur ein kleines oder ein großes Zahnrad im Uhrwerk Satans bist. Jedes Zahnrad hat seine Funktion. Habt ihr schon mal eine Uhr mit Zahnrädern aufgemacht? Ich habe es gemacht, da war ich klein und ich habe sie nie wieder zusammengekriegt. Eine Unmenge an Zahnrädern, heute, ich weiß nicht, die Kinder und Jugend von heute, die kennen das eher nicht mehr, die Uhren sind alle digital heute, aber so eine schöne Zahnradbetriebene Uhr, wenn ihr so eine alte findet, die ihr nicht mehr braucht, macht euch mal die Mühe, macht sie hinten auf und schaut euch mal dieses Zahnradwerk an. Da sind ganz kleine, ganz große, mittlere, halbgroß und so weiter, viele Zahnräder. Und die drehen sich jedes in seine Richtung. Jedes hat seine Größe, damit es das andere in einer bestimmten Geschwindigkeit antreibt und so weiter. Es sieht sehr komplex aus, ist eigentlich nicht so komplex, aber es, auf den ersten Blick denkt man, wow, und das sieht toll aus. Nehmt ein Zahnrad raus und die Uhr funktioniert nicht mehr oder nicht mehr richtig. Und so können wir entweder ein Zahnrad, es spielt keine Rolle, ist das groß oder klein. Alle haben ihre Funktion. Fehlt eins, kannst du die Uhr vergessen. Und es spielt keine Rolle, ob wir ein großes oder ein kleines Zahnrad sind. Wir haben eine Aufgabe. Jetzt ist die Frage, in welchem Uhrwerk sind wir ein Zahnrad? Im Uhrwerk Gottes oder im Uhrwerk des Feindes? Wenn wir sündigen, sind wir ein Zahnrad im Uhrwerk des Feindes. Denn dann treiben wir sein Werk voran. Die Sünde muss in uns sterben, sagt Paulus in Römer 6, Vers 7 und 10. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Und zwar, wie lange? Wir hatten es auch, glaube ich, im letzten Quartal. Oder war es sogar das vorletzte Quartal in der Lektion. Denn was er der Sünde gestorben ist, das ist er gestorben ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er jetzt in Gott. Das ist es, wenn wir neu geboren sind. Die Sünde muss sterben in uns. Wie kannst du Sehnsucht nach Gott haben, wenn Sünde dich gar nicht stört? Und eines sollten wir wissen und niemals vergessen, Sünde ist der Erzfeind Gottes. Die Sünde hat unseren Erlöser am Kreuz zertrümmert. Die Sünde hat sein Herz gebrochen und ihn die qualvollen Worte schreien lassen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Sünde hat ihn ins Grab gebracht und ihn von seinem über alles geliebten Vater getrennt. Und wenn Jesus wiederkommt, um sein Volk nach Hause zu holen, was denkst du, wenn dann einer aus dem Volk noch an einer Sünde hängt, festhängt und klebt, wird Jesus seinen Erzfeind, die Sünde, mitnehmen? Wird er sagen, ist in Ordnung. Die Sünde kannst du schon mitnehmen. Es wird keine Sünde. Nahum 1, Vers 9. Was einmal war, wird sich nicht mehr wiederholen. Es wird keine Sünde mehr geben. Es wird keinen Sündenfall mehr geben. Sie wird ein für alle Mal vernichtet. Sie hat keinen Platz im Himmel, die Sünde. Und auch nicht auf der neuen Erde. Darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet, von Neuem geboren zu werden und uns auf den Weg zu machen, ins himmlische Kanaan. Im Buch Ruf an die Jugend, Seite 70, sagt Ellen White, Heiligung ist eine Aufgabe für jeden Tag. Lasse sich niemand durch die Annahme täuschen, Gott könne ihm gnädig sein und ihn segnen, solange er noch eins seiner Gebote verletzt. Das hartnäckige Festhalten einer erkannten Sünde bringt die bezeugende Stimme des Geistes zum Schweigen und trennt die Seele von Gott. Das hartnäckige Festhalten einer erkannten Sünde, das heißt eine Sünde, die uns bewusst ist, bringt die bezeugende Stimme des Geistes zum Schweigen und trennt die Seele von Gott. Das ist fatal, das ist tragisch. Eine einzige Sünde. Nicht 5 oder 10 oder 20, eine. Wer erinnert sich an meine Frage von vorher? Wie kann ein echter Nachfolger Jesu sich in dieser Welt wohlfühlen? In einer Welt, die beherrscht wird von Egoismus und Stolz und Neid, Habgier, Narzissmus, Selbstliebe, Ungehorsam. Die ganze Palette zählt Paulus auf. Am Ende der Zeit werden die Menschen so sein. Eine Welt, die beherrscht wird von Sünde. Wie kannst du dich da wohlfühlen? Jesus wurde gehasst in dieser Welt, weil er die Sünde hasste. Und er hat die Sünde beim Namen genannt. Er hat die Sünde angesprochen. Wenn du die Sünde hast, und den Unterschied, das sage ich immer wieder und ich hoffe, das ist uns bewusst, Sünde zu hassen, ist nicht Sünder zu hassen. Wenn du die Sünde hast und den Sünder liebst, dann wirst du zum Sünder hingehen und ihm sagen, weil du ihn liebst, dass er noch etwas hat, was er abgeben müsste. Und wenn du die Sünde hast, dann kannst du eins sicher wissen. Das ist wahrhaftig und gewiss, wie es die Bibel ausdrückt. Dann wird der Zorn Satans auch dich mit voller Wucht treffen, weil du nämlich seine Pläne damit durchkreuzt. Er hat die Welt dahin geführt, dass sie die Sünde liebt und Tag für Tag nimmt die Sünde in dieser Welt zu. Sodom und Gomorra sind wieder zum Leben erwacht auf dieser Erde. Und noch viel schlimmere Dinge geschehen auf dieser Welt. Hast du Heimweh? Wenn ja, wonach? Nach welcher Heimat? Nach der, die Jesus für dich vorbereitet hat? Oder nach der, die du dir hier auf dieser Erde mit Mühe und Schweiß selbst vorbereitest? Was noch kein Auge gesehen, noch kein Ohr je gehört hat. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Doch ohne Heimweh und Sehnsucht nach diesem herrlichen Land würde es schwer, dahin zu kommen. Bitten wir doch den Herrn jeden Tag darum, dass er eine tiefe Sehnsucht in uns hineinlegt, ein Heimweh nach diesem himmlischen Kanaan. Und wenn wir noch an irdische Dinge gebunden sind, unser Herz an weltlichen Dingen festhält, dann lasst uns aufrichtig und ernsthaft auf die Knie gehen, um den Herrn um Hilfe zu bitten, um Befreiung. Befreiung von diesen irdischen Zwängen und den Banden. Befreiung von der Knechtschaft, der Sünde, damit wir frei werden und uns immer mehr nach Kanaan sehnen können. Nach der wahren Heimat. Die letzten Stunden dieser Geschichte sind angebrochen. Bald ist Jesus da. Noch ist Gnadenzeit. Doch wie Ellen White es sagt, die Gnadenzeit wird enden und wir werden es nicht merken. So wie es bei Noah war. Die Gnadenzeit endete, aber sie machten sich immer noch lustig über Gott und über seinen Diener. So wird auch die Gnadenzeit jetzt, bevor Jesus wiederkommt, enden. Und keiner wird es merken und die Welt wird ihren gewohnten Lauf gehen, ihre Wege. Sie werden sich lustig machen über Gott. Sie werden spotten, denn der Spott, sagt Petrus, wird am Ende der Zeit zunehmen. Aber gleichzeitig haben wir die Verheißung, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Noch ist Zeit der Gnade. Die Frage ist, befinden wir uns hier oder befinden wir uns ganz woanders? Und wenn wir uns hier befinden, ihr Lieben, und haben vielleicht noch unsere Pferde und den Wagen dabei, alles, was wir brauchen, dann seid getrost. Habt keine Angst. Es wird enger, es wird schmäler. Da passt das nicht mehr rein. Wir werden loslassen müssen. Wir werden loslassen müssen von Dingen. Wir werden vielleicht auch loslassen müssen von Menschen. Wir werden loslassen müssen. Aber derjenige, der über alles wacht, weist uns den Weg. Und nur dieser Weg führt ins himmlische Kanaan. Und wenn wir im himmlischen Kanaan angekommen sind, mit leeren Händen, werden wir Gott von ganzem Herzen danken, dass er uns die Kraft gegeben hat, all das, was uns beschwert, hier runterzuwerfen. Denn wir brauchen es nicht in Kanaan. Denn Kanaan ist viel reicher als diese Erde. Dort haben wir mehr, als wir brauchen. Wir werden das niemals alles in aller Fülle genießen können. Dafür haben wir eine ganze Ewigkeit Zeit. Wir brauchen nichts auf dieser Erde. Wir können es getrost hinwegschmeißen. Ich möchte nicht sagen, dass wir nicht sparen dürfen. das ist etwas anderes. Aber sein Leben darauf auszurichten, nur nach diesen Schätzen der Erde zu greifen, so viel wie möglich und alles da rein zu investieren, das ist der falsche Weg. Denn dann werden wir irgendwann mal an die Dinge so gebunden sein, an diese Dinge, dass wenn wir dahin kommen, wir sagen werden, okay, ich drehe um und gehe zurück. Denn ich habe zu viele Güter und ich kann mich nicht trennen. So wie der reiche Jüngling. Haben wir Sehnsucht nach Kanaan? Wenn noch nicht, ist es kein Problem. Wir können Gott darum bitten. Und denkt daran, was für einen Einfluss die Lieder haben. Als die Offiziere es mitbekommen hatten, hatten sie es den Soldaten aufs Strengste verboten, Lieder der Heimat zu singen. Satan möchte auch uns, auch den Gemeinden, aufs Strengste verbieten, Lieder der Heimat zu singen. Musik des Himmels, denn das erweckt unsere Sehnsucht nach Jerusalem. Und dann verliert er uns. Das möchte er nicht. Darum herrscht auch, tobt auch so ein großer Kampf um die Musik. Denn sie hat einen mächtigen Einfluss. Gott möge uns segnen, dass wir alles tun, damit diese Sehnsucht nach Kanaan in uns aufblüht, dass wir jeden Morgen aufstehen können und uns freuen, wir gehen bald nach Hause. Möchtest du nach Hause? Ich hoffe, ja. Amen.